Der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg in Kooperation mit Byte FM. Heute zu Gast die Intendantin des Deutschen Schauspielhauses, Karin Beyer. Das Gespräch führt Götz Bühler.
Karin Beyer, hallo, herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Es gäbe so viele Möglichkeiten, Karin Beyer anzukündigen. Vor allem ist sie Intendantin des Schauspielhauses, obwohl sie konsequent immer Intendant sagt, zumindest in den Gesprächen, die ich bis jetzt gehört habe. Eine Intendantin, ich habe mal nachgeguckt, so etymologisch, das kommt von irgendwas mit intendieren, den Weg weisen. Schauspieler haben ja auch meistens eine Intention. Zumindest wenn sie so Method Actor sind und so. Was macht eine Intendantin?
Okay, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, was Sie daraus gefunden haben. Der Wegweisen. Okay, den Wegweisen. Also erstmal bin ich für die gesamte Kunst am Schauspielhaus verantwortlich. Glücklicherweise nicht für die Verwaltung und die kaufmännische Seite. Da würde ich, glaube ich, auch kapitulieren. In der Kunst ist es so, dass ich zusammen mit den Dramaturgen, also es ist da schon Teamarbeit, überlege, welche Regisseure wir einladen. Wir überlegen auch gemeinsam, welche Schauspieler zum Ensemble gehören sollen, dürfen, wollen,
müssen.
die Spielplangestaltung. Das ist eigentlich auch wirklich ein Kernjob, weil wir da immer mehrere Monate im Jahr damit verbringen, rauszukriegen, welche Stücke wir für relevant halten. Wir lesen sehr viel, unterhalten uns da regelmäßig drüber. Also das ist eigentlich der Kernjob. Natürlich geht es auch um Vermittlungen von Abteilungen und so weiter und so fort. Also wenn Gastregisseure da sind, was wir ja häufig haben, bin ich natürlich auch in der Verantwortung, dass das einigermaßen rund läuft.
Ich habe so ein paar Begriffe aufgeschrieben, die ich in Texten gesehen habe. Postdramatisch, das ist, wenn der Briefträger zweimal klingelt, oder? Was ist postdramatisch?
Also Frage. Nein, ich bin jemand, der sich mit so Theorien echt nicht gerne auseinandersetzt.
Oh, das ist schön, das freut mich.
Es hat was damit zu tun, dass, also ich glaube, da man fing da in den 60er, 70er Jahren schon an, darüber zu sprechen, also wo natürlich nochmal sehr geprägt von Castorf, dass Texte nicht mehr so, wie sie geschrieben sind, also die sogenannte Werktreue, die es ja nicht gibt, nicht mehr so aufgeführt werden, sondern auch durchaus zerpflückt und mit Fremdtexten gespiekt und so weiter. Und auch, dass Schauspieler nicht mehr psychologisch ganz in Rollen reingehen, sondern auch eine Distanz, also eine Art Vogelperspektive auf sich als Spieler behalten.
Ich habe gelesen, es wäre auch eine Option gewesen, Medizin zu studieren. Stimmt das? War das so eine ganz kleine Option? Oder?
Zu der Zeit, wo ich angefangen habe zu studieren, wäre das, glaube ich, keine Option gewesen. Es kam später, also sehr viel später, dass ich mal, und zwar war ich schon Intendantin in Köln, dass ich darüber nachgedacht habe, nochmal sozusagen umzusatteln. Was mich interessiert hätte, wäre zu den Ärzten ohne Grenze zu gehen, wobei ich da wahrscheinlich auch eine romantisierte Vorstellung hatte.
Es gab aber ein Hilfsprojekt zu der Zeit tatsächlich mit Medizin irgendwo.
Ich habe in Indien mal ein Hilfsprojekt gemacht, ja, aber das hatte wenig mit Medizin. Wir haben dann zwar Medizin eingesetzt, okay, aber ohne Fachwissen. Und ich hatte darüber nachgedacht, aufzuhören am Theater. Aber dann kam Hamburg und jetzt bin ich zu alt. Jetzt kriege ich das nicht mehr hin und jetzt ist auch der Drang nicht mehr so groß.
Wenn das nicht ab und an kommt, dann ist man wahrscheinlich im falschen Beruf, oder? Dass man das Gefühl hat, hier läuft gerade alles falsch, ich kann nichts. Ich habe was gehört von Albträumen, die immer wieder kommen, die Schauspieler auch oft haben, dass sie auf der Bühne stehen und den Text vergessen haben oder im falschen Stück sind.
Ich glaube, das ist der klassische Schauspieler-Albtraum im falschen Stück.
Was ist denn der klassische Intendantinnen-Albtraum?
Der klassische, eher Regie-Albtraum, also Intendanten-Albträume kenne ich nicht. Aber
der ist Budgetkürzung auf irgendwas.
Weiß ich nicht, ob ich da nachts von träume. Okay. Ist ja Realität. Regie-Albtraum ist tatsächlich auf eine Leseprobe zu sein und das Stück nicht gelesen zu haben und dann irgendwas erzählen zu müssen. Das habe ich öfter gehabt, also lange nicht mehr, aber nein, die Zeiten so...
Nur im Traum wohlgemerkt, für alle, die später eingeschaltet haben.
Nein, um Gottes Willen. Nee, also das würde ich mich nicht trauen, unvorbereitet eine Inszenierung zu beginnen.
Zumal wir ja auch gerade darüber gesprochen haben, dass da einfach gerade im Vorwege so viel gelesen wird und so viel diskutiert wird, ist ja eigentlich, steht man da und hat man das schon komplett im Kopf?
Da ist, glaube ich, jeder Regisseur anders. Ich bin jemand, der sich so vorbereitet, dass ich das Stück mehrfach durchgehe. Eine ganz lange Zeit ist einfach auch Fassung machen, Striche, Fremdtexte und so weiter. Schwerpunkte setzen. Und dann gibt es aber auch die Phase, wo ich mir das ganze Stück visualisiere oder es versuche, sagen wir mal so. Also wo ich dann durchaus auch überlege, wie könnte ich die Szene umsetzen. Ob das dann hinterher so stattfindet oder nicht, das ist sehr unterschiedlich. Also manchmal vergesse ich das, ich schreibe es irgendwo auf, verliere die Notizen. Manchmal entwickeln sich die Proben einfach vollkommen anders. Also insofern, es gibt mir eine Sicherheit beim Proben, dass ich immer was sozusagen im Ärmel habe. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt notwendig ist. Es kommt ja auch sehr viel von den Schauspielern.
Arbeitet man da auch mit den AutorInnen zusammen oder lieber nicht?
Lieber nicht.
Lieber nicht. Okay, ich kenne so eine schöne Geschichte von tatsächlich das schon Anno Dunemals, Tennessee Williams, der bei einer Probe für ein Stück saß und immer an den falschen Stellen gelacht hat. Also der hat immer gelacht, wenn es eigentlich traurig sein sollte und umgekehrt hatte der so ein Schniefen und Taschentuch, wenn die eigentlich einen Witz machen wollten. Also das passiert dann bei Karin Bayer eher nicht.
Nee, ich habe das Glück, dass ich bei allen Uraufführungen, die ich gemacht habe bisher, die Autoren mir freie Hand gelassen haben. Die kommen dann manchmal, manchmal auch nicht. Aber ich hatte noch nie die Situation, einen Autor auf einer Probe zu haben. Das würde mich, glaube ich, auch stressen.
Zu den anderen Berufen, da gibt es ja noch so eine Art Berufung. Jedes Jahr im Mai, sehr lange Zeit, jetzt inzwischen nicht mehr. Ein Bauernhof in Schottland. Also nicht der eigene, aber immerhin nee, dahin nicht. Gegangen ja. Mit dem Ehemann und da irgendwie den Lämmern geholfen.
Genau.
Das ist so ein richtig schöner Ausgleich. Fehlt der jetzt?
Der fehlt sehr. Es hat sich natürlich wahnsinnig viel in meinem Leben verändert, dadurch, dass es eben die Tochter gibt. Es gibt auch einen Hund, die beide durchaus anspruchsvoll sind. Ich hatte auch mal überlegt, ne, ist das nochmal was fürs Alter so? Und ich kann mir das nur vorstellen, wenn ich das mit einer Handvoll Menschen zusammen mache. Also muss auch nicht unbedingt ein Bauernhof sein, kann auch ein Gnadenhof sein oder so etwas. Also mit Tieren zu arbeiten, das mache ich wahnsinnig gerne. Und ich fühle mich auch sehr gut, wenn ich das tue. Aber man braucht dann doch immer Menschen um sich herum, mit denen man sich austauschen kann, weil mein Beruf besteht aus Kommunikation. Und dann auf einmal einsam irgendwo nur noch mit Tieren zu sein, ich glaube, das würde ich nicht aushalten.
Ihr Buch heißt Den Aufstand proben und ich habe es gelesen, ja, ein tolles Buch. Das ist jetzt 10 Jahre her, ungefähr die Zeit, als Karin Bayer hier nach Hamburg kam. Das ist so das letzte Kapitel. Sie wagt es, sie geht aus Köln nach Hamburg an diese größte Sprechbühne der Deutschlands, Europas, der Welt, des Universums. Ein Riesentheater. Mhm. Und Karin Bayer ist immer noch hier und hat auch noch einen Vertrag bis 2025 mindestens oder so?
Mindestens, ja. Also ich habe da das Privileg, bis 28 bleiben zu können, aber ab 25, natürlich mit einem 2-Jahres-Vorlauf zu entscheiden, ich gehe 25 oder 26 oder 27 oder 28. So. Das ist eine super Situation für mich und ich plane auch gar nicht so weit. Also ich habe jetzt geplant, also auf jeden Fall, das Jahr bis 26 zu bleiben. Was musste ich ja jetzt sagen, 2 Jahre vorher. Und wie es weitergeht, weiß ich noch nicht.
Das ist doch eigentlich eine gute Ausgangslage, oder?
Ja,
weil klar. Im Theater weiß man doch eigentlich nie, wie es weitergeht.
Ja, klar.
Also man weiß ja auch nicht, wenn man diesen, es gibt ja schon gedruckt diese Spielzeit 23, 24. Mhm. Und trotzdem weiß man ja nicht, was da geschehen wird. Also da sind jetzt diese Wahnsinnsbilder, ich nehme mal an von Rocket & Wink.
Richtig.
Die ja wirklich, also das ganze Theater ist auch vorne voll damit. Wunderschön. Ich bin totaler Fan, ehrlich gesagt. Auch das ja eher ein ungewöhnlicher Move, oder? Mit so einer Agentur zusammenzuarbeiten.
Ich finde, die Agentur passt super zu uns, weil sie auch so, wie soll ich sagen, so, also ihre Bilder haben in aller Expressivität auch einen Humor. Das finde ich wichtig. Wir hatten vorher auch mit einer Agentur gearbeitet in der Schweiz, in Kölner Zeiten noch. Ich glaube auch Anfang Hamburg war die auch noch dabei, Velvet, die so mit Realbildern arbeitet, immer sehr politisch, aber auch immer mit einer ordentlichen Portion Boshaftigkeit und Humor. Und das ist das, was, finde ich, auch durchaus uns ausmacht. Also die Mischung von was Kruden, Dionysischem und Humor.
Humor ist ein ganz wichtiges Wort, habe ich zumindest das Gefühl. Und jetzt könnte man natürlich als alter Hamburger sagen, na klar, die Kölnerin und der Karneval und so. Ist das wirklich so? Sind Sie Karneval-Fan?
Also ich war ewig nicht mehr da. Nee, stimmt gar nicht. Ich war letztes Jahr einen Tag da als Morticia und meine Tochter war Wednesday. Wir sahen super aus. Da mussten wir einmal uns so auf dem Zug zeigen. Das musste sein.
Ich dachte, sie wären extra für den Tag hingefahren, wo man den Herren die Krawatten abschneiden darf.
Oder Nee. Also wir sind eher so Schul- und Veedelszüch am Sonntag. Aber es ist so, dass ich durchaus, als ich in Köln Intendantin war, da haben wir Rituale gehabt von einer bestimmten Kneipe, wo getrommelt wurde. Und da durfte man auch noch rauchen, auch als das allgemeine Rauchverbot galt, durfte man noch 3-4 Jahre, glaube ich, darüber hinaus rauchen und dann immer zu einem Bühnenbildner, mit dem ich viel gearbeitet habe, und da eine große Menge und da wurden also wirklich die schlimmsten Fantasien. Karawane, ne? Die Karawane zieht weiter, ne? Ins Klo rein, aus dem Klo raus, in die Küche rein, aus der Küche raus. Das war wirklich großartig, 3-4 Jahre und dann reicht das auch für die nächsten 20 Jahre.
Egal, was man liest, egal, was man hört, es ist immer sozusagen das Hassbeispiel. Wir können ja auch Kabale und Liebe oder Romeo und Julia machen, aber...
Ja, das ist, ich habe ja auch in meinem Leben schon Romeo und Julia gemacht.
Ja, hallo, das ist was für junge Regisseure. Ich meine, das war sogar beim Theatertreffen,
ja,
oder?
Ja, richtig. Aber da geht es eigentlich darum, dass das so Stücke sind, die so garantiert das Haus voll machen. Und das ist nicht unsere Politik, Stücke nach diesem Kriterium zu wählen. Also wir haben immer einen sehr hohen politischen Anspruch und riskieren manchmal eben auch zur Eröffnung Stücke, von denen wir wissen, die können wir jetzt nicht 20 Mal vor ausverkauften Haus spielen, aber das sind Sujets, die wir sehr wichtig finden.
Es ist ja doch immer sehr viel Wagnis dabei, sowieso, egal was man macht. Ich meine, man könnte ja auch Kabale und Liebe machen und macht's total gegen besseres Wissen und Gewissen total traditionell und denkt, naja, jetzt haben wir mal eine ausverkaufte Saison und dann kommt keiner, weil alle denken, nee, aber das ist doch nicht das Theater, das wir von Karin Bayer gewohnt sind.
Das kann passieren. Ich glaube, bei Romeo und Julia wird es schon schwer, dass das passiert, glaube ich. Vielleicht, wenn man keine Zeile aus dem Stück spielt. Sicher, gibt immer Möglichkeiten. Aber dafür, ich finde das Sujet an sich, klar sind diese verfeindeten Familien, kann man auch politisch betrachten. Ja, weiß ich auch nicht, warum ich das immer als Beispiel nehme, weil mich das nervt, dass andere Häuser so einfach ihre Häuser füllen.
Aber Shakespeare hat trotzdem noch was Wichtiges zu sagen, oder? Also ich meine, ich war in Macbeth neulich und ich war komplett weggepustet. Das ist total gut gewesen. Es war einfach richtig tolles Theater. Wir sind da rausgekommen und waren geplättet. Wir waren richtig angegangen und hatten nicht das Gefühl, wir haben da jetzt irgendwas gesehen von diesem ewig verstorbenen Barden. Vielleicht hat er es geschrieben, vielleicht doch nicht. Egal.
Ich beziehe das auch absolut nicht auf Shakespeare. Ich habe ja selber auch hier in Hamburg Shakespeare inszeniert. Also ich habe viel Shakespeare inszeniert.
Schon als junge Frau. Genau. Countercheck Quarrelsome.
Genau.
Die Indie-Gruppe, die so fing es an mit dem Theater.
Ja, genau. Freie Szenengruppe, wo wir tatsächlich nur Shakespeare-Stücke im Original gespielt haben. Also es hat ganz sicher null mit dem Auto zu tun. Das ist einfach nur Rom und Julia, was ich immer als Beispiel anführe, aber wahrscheinlich ist das auch Quatsch.
Da steht einiges an in der Spielzeit 23-24. Wir haben hier so einen schönen Flyer liegen, den gibt es auch überall schon. Antropolis. Roland Schimmelpfennig sozusagen, der ist ein großer, der hat doch irgendwie so einen Poesie-Lehrstuhl oder sowas. Egal, auf jeden Fall hat der hier aus diesem alten Stoff etwas Spielbares gemacht und ist auch immer noch dabei. Antropolis, worum geht's?
Also, Sie haben selber gesagt, alter Stoff. Antropolis ist eigentlich der Gründungsmythos der Stadt Theben. Das haben wir uns vorgenommen und es geht natürlich um griechische Mythologie. 5 Abende, also der erste Abend beruht auf ein Backchen, der heißt bei uns Dionysos. Der zweite Abend ist Laios, das ist der Vater von Ödipus. Dann kommt als dritter Abend Ödipus, als vierter Abend Jokaste, die Frau von Ödipus und dann Antigone, die Tochter von Ödipus. Das heißt, es gibt einige Stücke, die es schon gibt, auch in vielfachen Übersetzungen. Und es gibt Stücke, die sozusagen Links sind, die Roland Schimmelpfennig für uns geschrieben hat. Nämlich Laios gibt es zwar die mythologische Geschichte, aber kein Stück dazu. Und dasselbe gilt für Jokaste. Das basiert dann auf 2 anderen griechischen Stücken, wo wir aber mit Roland zusammen inhaltliche Schwerpunkte setzen konnten. Und das Ganze ist eben, also der Versuch ist, dass wir eine Serie produzieren. Also wir dachten, komm, jetzt nach 10 Jahren machen wir nochmal so eine Großtat, das wagen wir jetzt. Und ich wollte eigentlich, dass wir wöchentlich eine Premiere rausbringen. Das schien uns ein bisschen zu sehr mit der heißen Nadel gestrickt. Also wir werden alle 14 Tage eine Premiere rausbringen, aber natürlich proben wir sehr viel länger schon daran. Also man schafft nicht in 14 Tagen ein Stück fürs große Haus. Oder ich nicht, also jemand anders vielleicht. Und wir sind eigentlich schon seit knapp 2 Jahren dabei. Also das heißt, wir werden Stücke, die wir auf Eis gelegt haben, dann in diesen 14 Tagen wieder hochholen, auf die Bühne bringen, überprüfen, umgestalten, erinnern und so weiter und so fort. Und es geht da im Großen und Ganzen um diese Stadt Theben, die eigentlich im Dauerkrisenmodus ist. Also diese Geschichten wie Ödipus und Antigone sind, glaube ich, ziemlich bekannt. Es sind immer Tragödien. Und wenn man das jetzt wirklich sehr zusammenfassen will, was ja immer sehr schwierig ist, weil im Endeffekt ist jedes einzelne dieser Stücke sehr, sehr komplex, könnte man sagen, also es geht um eine Zivilisationsgeschichte, wo das Thema, dass wir mit unserer vernunftbegabten, wissenschaftsorientierten Welt durchaus Dinge ausklammern, die genauso viel Kraft haben, also irrationale Kräfte, auch Religion spielt da eine große Rolle. Also geht es sehr im Kern um diesen Konflikt zwischen uns als westlich orientierten Vernunftsmensch gegen unsere eigenen irrationalen Kräfte. Da zählt natürlich auch die Potenz von Gewalt dazu, da zählt das Töten des Gottes dazu und so weiter und so fort. Und jedes dieser Stücke hat unterschiedliche Schwerpunkte. Aber das ist die große Klammer. Und wir haben das so genannt, weil die Geschichte von Theben beginnt damit. Alle kennen vielleicht diese Geschichte, dass Europa von einem Stier entführt wurde. Und ihr Bruder Cadmus sollte Europa finden, hat sie nie gefunden, weil der Stier war ja bekanntermaßen Zeus, also der Götterchef sozusagen, also keine Chance. Und dem wurde ein Orakel geweissagt, dass er eine Kuh zu Tode hetzen soll und da, wo sie stirbt, eine Stadt gründen soll. Und das machte er, hetzt eine Kuh zu Tode. An dem Ort ist dann eine Wasserquelle, da lebt ein Drachen, den tötet er auch, reißt ihn die Zähne aus und soll damit, also die Zähne aussehen wie eine Saat. Aus dieser Saat entsteht eine Armee von Männern, die nichts anderes zu tun, als sich erstmal alle gegenseitig umzubringen. 5 bleiben übrig und mit denen gründet er Theben. Das heißt, die Gründung basiert schon auf einem Akt der Gewalt. Und zwar nicht nur diese Männer, die gegeneinander kämpfen, sondern auch den Akt der Gewalt gegen die Natur. Also das Tier zu Tode hetzen, das Tierwesen, den Drachen töten. Damit fängt es an.
Das ist schon mal der Anfang. Und da wir vorhin das Thema Humor hatten, ja, frage ich mich jetzt natürlich, hat es da überhaupt Raum? Also für mich klingt das erstmal nicht so lustig.
Ja, das ist da, ist, also sagen wir mal, griechische Mythologie ist nicht das Humorvollste, was es in der Theaterliteratur gibt. Ich Nun bin schon durchaus ein Regisseur, der, also bei dem, ich mache ab und zu mal so kleine Ausflüge und es gibt tatsächlich auch komödiantische Szenen, kaum zu glauben, aber gibt es. Also das ist jetzt erstmal ja nur der Startschuss. Das ist nur der Startschuss. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch auf die einzelnen Stücke eingehen soll oder nicht.
Ich meine, man kann ja sich wunderbar hier diesen Flyer holen. Flyer. Ungeheuer Stadt Theben. Eine Serie in 5 Folgen und dann mit diesem tollen Störer. Alle Termine bis Juli 2024 ab sofort buchbar. Das klingt für mich total verführerisch. Also ich bin, you sold me. Mein Gast ist Karin Beyer, Intendantin des Schauspielhauses, die nicht weggehen kann, ohne etwas über ihr interessantes Verhältnis zu Kritikern und Kritikerinnen zu erzählen. Haben Sie das Buch Tod eines Kritikers gern gelesen?
Ich habe das nicht gelesen.
Aber steht zu Hause und manchmal denken Sie so, schöner Titel.
Steht das zu Hause? Ich weiß es
nicht. Das weiß ich natürlich. Ich weiß es erst recht nicht. Aber das klang jetzt gerade so. Aber es gibt da so ein. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man so lange. Wir haben es gerade gehört. Antropolis, seit 2 Jahren wird daran gearbeitet. Und dann präsentiert man das. Und da sitzt irgendjemand mit Verdauungsstörungen und einem Stift, den er nicht aufkriegt und hat den Fleck auf dem Hemd oder sowas und dann macht er da einen Verriss. Das ist doch schrecklich, oder? Also ich meine, Gottes Will wird das nicht passieren. Aber
ja, so Gottes Will wird es nicht passieren, das ist richtig. Ich würde am liebsten jetzt, das, was man ja so als Politiker lernt, machen, kein Kommentar, weil das geht nach hinten los. Also das machen wir jetzt nicht über Kritiker schimpfen, nein. Es ist the name of the game. Ne? Also es ist the name of the game, dass wir etwas produzieren. Wir gehen ja in die Öffentlichkeit und wir haben ja auch, wie soll ich sagen, die Chuzpe oder die Unverschämtheit zu meinen, wir hätten der Welt was mitzuteilen. Ja? Also wir gehen damit in die Öffentlichkeit und dann reagiert die Öffentlichkeit, also in Form von Zuschauern, in Form von Kritik. Und das ist sozusagen in der Auswahl des Berufes mit beinhaltet. Und dass wir uns dann nicht freuen, wenn es nicht gut läuft, das finde ich, das muss dann die andere Seite auch aushalten. Also wir müssen aushalten, dass man uns manchmal nicht gut findet oder uns nicht mag oder uns sogar richtig schlecht findet. Und die andere Seite muss damit leben, dass wenn man uns nicht mag, dass wir auch nicht diese andere Seite so mögen, für einen Moment. Vielleicht.
Könnte man nicht einmal im Monat so eine sehr hochkarätig besetzte KritikerInnen-Lesung machen oder so? Das wäre bestimmt ein Renner. Das? Nur, dass die einfach so Verrisse vorlesen. Muss ja nicht alles aus dem eigenen Haus sein. Das finden sich ja im Moment so wenige.
Das hat tatsächlich Leander Hausmann, das fand ich richtig cool, er hat das gemacht, als er anfing in Bochum. In ihren ersten Spielzeit-Jahresheft, da wurden die 3 Hausregisseure, er, Mitko Gottschew und, oh Gott, wer war der dritte im Bund? Jürgen Kruse, die 3 haben sich vorgestellt und es war nur aus seitenweise nur schlechte Kritiken zitiert. Also the worst case, fand ich wahnsinnig witzig, ist ja auch so, dass wenn man liest, dass Verrisse, wenn die gut geschrieben sind, wir sind ja alle nicht frei von Häme, dass es ja auch Spaß machen kann. Ne? Wenn es einen nicht selber trifft, wenn es einen selber trifft, ist man dann natürlich grottenbeleidigt, ist ja logisch.
Karin Beyer, vielen, vielen Dank
Gerne. Für
den Besuch hier im Stadtmagazin und Leute, auf ins Schauspielhaus.
Yes.
Das war der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Zu Gast bei Moderator Götz Bühler war die Intendantin des Schauspielhauses Karin Beyer. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Radiosender Byte FM.